Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Bei mir ist Matthias Iken und unser Thema heute ist Nachhaltigkeit. Nachdem ungefähr 95% meiner Gäste stets auf die Frage, was denn abgerissen werden soll, antworten, am besten gar nichts mehr, habe ich mir einen Experten gesucht, der sich mit dem, ja, Instandsetzen, Renovieren im Bestand bestens auskennt. Bei mir ist der promovierte Betriebswirt Ferdinand Spieß, als COO verantwortlich für das operative Geschäft bei der Art Invest oder wie das früher hieß, Geschäftsführer. Herr Spieß, war das alles so richtig?
Absolut. Vielen Dank.
Die halbe Miete, wenn die Vorstellung gelingt, dann können wir ja ganz locker wirklich anfangen. Sie sind kein Hamburger, sondern ein Münchner, sodass ich die Hoffnung habe, dass, wenn ich Sie jetzt nach Ihrer Lieblingsstadt frage, dann eine andere Antwort kommt als sonst.
Also ich glaube, ich kann ganz klar sagen, dass es eine sehr starke Verbindung auch bei mir privat zwischen München und Hamburg gibt. Und wenn ich nicht in München leben würde, dann würde ich ganz klar in Hamburg leben. Und das schlägt sich auch in dem nieder, dass wir als Firma, als Art Invest Real Estate auch wirklich sehr aktiv in Hamburg sind. Klar sagen kann, wir haben in keiner anderen Stadt so viele Bestand gebaut wie in Hamburg. Und für mich persönlich ist Hamburg auch eine der vielfältigsten Städte und damit auch lebenswertigsten. Und und ich bewundere ganz offen gesprochen auch das bürgerliche Engagement in Hamburg, das gerade im Vergleich zu einer ehemaligen Residenzstadt wie München heute noch sehr, sehr deutlich spürbar und was sich auch in den Gebäuden niederschlägt.
Wenn Sie so positiv auf Hamburg schauen, was ist denn Ihre Lieblingsstadt?
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist vielleicht dann nicht so hamburgerisch, aber es ist wirklich die Innenstadt. Ich liebe diesen Flair mit der Binnenalster und den verschiedenen Flares dazu, die tollen Stimmungen, die dann mit dem historischen Gebäude entstehen. Das ist für mich, und dann natürlich auch mit dem Zugang zum Hafen runter, das ist für mich einfach, wo ich auch ganz praktisch sagen muss, mich am meisten aufhalte, wenn ich in Hamburg bin. Und das schätze ich sehr.
Gibt es da so ein Lieblingsort ganz konkret, wo Sie dann mal zuerst hingehen, wenn Sie in Hamburg sind?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, also ich stehe unheimlich gern auf der, an der Brücke zwischen Neuen Wall und Alten Wall, die Dönhoff-Brücke, wo man wirklich den Blick auf die, in die eine Richtung, Richtung Altstadt und auf der anderen Seite Richtung Hafen. Das ist so für mich einer der Orte, wo ich gerne mal ein Bier trinke oder gerne einfach morgens mal kurz ein Tanzbrötchen, auf eine Besonderheit, die ich sehr schätze in Hamburg, zu mir nehme, bevor ich mich dann in den Alltag stürze.
Ihr Lieblingsgebäude?
Ja, da bin ich vielleicht dann doch ein bisschen befangen. Das ist wahrscheinlich wirklich das Gebäude am Alten Wall mit dem Mutius Kunstforum als Nutzer und ich persönlich finde auch sehr schöne Gastronomie und Einzelhandel, und den Blick auf das wunderschöne Rathaus, das ist wahrscheinlich dann doch natürlich auch, weil wir da mitgewirkt haben oder weil wir das umgebaut haben über die letzten 10 Jahre, wahrscheinlich doch mein Lieblingsgebäude. Ich hoffe, es nimmt mir keine Übel, dass ich jetzt sozusagen ein eigenes Gebäude genommen habe.
Ja, wenn Sie jetzt ein eigenes Gebäude abreißen, ist das in Ordnung.
Ja, wenn ich heute abreißen würde.
Ja.
Ja, vielleicht um in der Gegend zu bleiben, ist vielleicht das Parkhaus am Ende des alten Walds. Das ist immer so ein Gebäude, wo ich denke, so zentral gelegen, auch toll am Bled etc., da könnte einfach eine bessere, attraktivere Nutzung sein. Selbstverständlich ganz bewusst sein, dass Mobilität in der Stadt auch ganz, ganz wichtig ist, um sie lebenswert zu machen. Aber vielleicht fehlt man da eine alternative Lösung und da was anderes hinzubauen, was hätte ich persönlich ganz schön.
Das ist ja ganz spannend, weil wir in Hamburg ja derzeit schon zwei Parkhäuser haben, wo bestehende Parkhäuser umgebaut und umgewidmet werden sollen. Sind das eigentlich auch Gebäude, die man vernünftig aus dem Bestand heraus neu entwickeln kann? Oder muss man da feststellen, wie das ja auch in dem Gröninger Hofbeispiel jetzt gerade festgestellt werden musste, dass das eigentlich Gebäude sind, die man kaum umwidmen kann, aufgrund der niedrigen Geschossdecken, aufgrund der Probleme auch durch Öl und Benzin, was offenbar teilweise den Beton zerstört hat. Also gibt es so Gebäude, wo man sagen muss, die kann man nur abreißen?
Ja, das muss man leider sagen. Also historisch gesehen sind Parkhäuser ja wichtige Bestandteile einer Stadt und haben dementsprechend oft gute zentrale Lagen. Aber es gibt eben auch wirklich Einschränkungen und gerade wenn es ältere Parkhäuser sind, so sind die zum Beispiel der Bodenbelag nicht optimal versiegelt oder die Versiegelung ist nicht schwierig gepflegt worden und damit sind dann verschiedene Stoffe in den Beton zum Beispiel eingetreten, die eine langfristige Nutzung verhindern. Dazu die Deckenhöhe, das ist auch allgemein was beim Bauen im Bestand ist. Nichts ein Gebäude mit zu niedrigen Decken, wo die Menschen nicht gerne aufhalten zu entwickeln. Aber es werden ja auch neue Gebäude gebaut und da gibt's neue Parkhäuser und da gibt es auch ganz spannende hybride Konzepte. Ich habe gerade neulich in Paris zum Beispiel eins besichtigt. Da ist in den oberen Stockwerken Studenten wohnen und in den unteren Stockwerken ein Parkhaus ist der Nutzung entsprechend auch in der Nähe eines Unicampuses. Und sobald kein Bedarf mehr für die Stellplätze geben sollte, kann man jederzeit dann diese Stockwerke umwidmen in ebenfalls Studentenwohnungen oder Apartments im weitesten Sinne. Und das sind Konzepte, wie ich persönlich finde, man sollte mit Parkraum, aber auch allgemein mit Mobilität umgehen, weil Flexibilität, das heißt immer an veränderte Nutzungsbedingungen sich orientieren kann, das ist wirklich nachhaltig.
Ganz interessant ist ja, wenn man so schaut, sie haben ja viel mit Bauen im Bestand gemacht. Das ist ja etwas, was man jetzt aufgrund der CO2-Bilanz immer stärker in den Fokus nimmt. Haben Sie da eigentlich so Erfahrungen, dass so gewisse Gebäudeklassen sich gut quasi umbauen lassen und andere eher schwierig sind? Also zum Beispiel, was das Alter der Gebäude betrifft?
Ja, also da kann man ganz klar eine kategorisieren. Und wenn wir da vielleicht so ein bisschen auf die historische Betrachtung gehen und vielleicht bei den Zweiten Weltkrieg als Zäsur nehmen, alles, was eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg aus der Zeit stammt, ist in der Regel ganz toller Bausubstanz, oft unter Denkmalschutz, oftmals auch nicht. Aber Fakt ist, damals hat man die Situation, also ganz pauschalisieren, aber dass die Materialkosten relativ hoch waren und die Personalkosten relativ niedrig. Das heißt, man konnte mit vorhandenem Material sehr gut arbeiten, hat tolle Lösungen, tolle Fassaden geschafft. Und das ist so ganz offen, in der Gründerzeit ganz tolle Substanz, um auf der aufzusetzen.
Weil auch noch in den 20er Jahren, weil Sie sagten, bis zum Weltkrieg auch da, ist die Qualität doch so gut, dass man damit gut arbeiten kann?
Also da ist auch viel kaputt gegangen im Weltkrieg oder eben auch schon aus dem Markt genommen worden, was nicht mehr geeignet war. Aber was heute noch gibt, was es heute aus der Zeit gibt, ist in der Regel eine sehr gute Qualität.
Und schwieriger wird es dann, was nach dem Krieg gebaut wurde.
Sie sagen es. Also da ist eben auch aus der Not oft gebaut worden, mit dem Fall dann noch weniger Material und auch zum Teil notdürftige Lösungen. Zum Teil findet man auch Situationen, die heute man nicht mehr umsetzen würde oder baurechtlich gar nicht mehr zulässig wären. Und Ja, und als die Wirtschaftswunder losgingen, wurden dann auch neue Stoffe entwickelt, auch eben leider zum Teil Schadstoffe wie Asbest. Das heißt, da haben wir so eine Phase, wo auch mit Baumaterial gearbeitet wurde, was eben ja heute entfernt werden muss. Und ja, und dann sozusagen mit den 80er, 90ern ist eigentlich sehr gute Gebäudesubstanz unterm Strich entstanden, auf die man sehr gut aufbauen kann.
Das ist ja ganz interessant, weil wir haben hier in Hamburg auch schon Häuser abgerissen, die vom Ende der 80er Jahre stammen, weil man gesagt hat, damit kann man heute nichts mehr anfangen. Und das ist nur wirklich, man gerade 30 Jahre her.
Ja, also es ist immer schwer, natürlich zu pauschalisieren, aber was natürlich Fakt ist, mit im Rahmen dann 80er, 90er, auch 2000er, auch mit den Einsätzen des Computers, zum Beispiel bei der Berechnung von optimalen Statiken, hat man an der einen oder anderen Stelle auch recht überoptimiert und ganz plastisch zu machen, Decken konzipiert, dass dünn sind. Das ist wirklich vielleicht gerade noch eine Wohnnutzung, aber wenn man dann zum Beispiel umwandelt auf eine Büronutzung, kaum noch zulassen. Und so gibt es ja Projekte, wo man entweder ganz abreißt oder wo man zum Teil sagt, okay, ich behalte den Kern mit den Aufzügen und den Treppen, die funktionieren, aber alles andere muss sich neu machen, um eben den aktuellen Anforderungen zu entsprechen. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gab noch so eine Zeit, bevor man Grenzen vielleicht optimiert hat, das ist in der Regel eine gute Substanz, um auf der aufzubauen.
Wenn man da mal so eine Art quasi Preisschild dranhängt, wie viel Prozent des CO2 und vielleicht auch der Kosten kann man sparen, wenn man zumindest den Kern erhält? Macht das viel aus? Also Fundament und Kern dürfte ja irgendwie schon relativ relevant sein von den Größen, oder?
Ja, also das ist etwas, was vielleicht ein Geist so bewusst ist, ist, dass die Herstellung von Beton unheimlich CO2-intensiv ist. Eine sehr große Hitze benötigt und. Und deshalb ist wirklich Bauenergie, die im vorhandenen Beton stecken, wirklich wertvoll. Und geht absolut zu erhalten. Gleichzeitig ist es aber auch schwer zu sagen, wir sprachen gerade über zu niedrige Decken. Es bringt nichts, Gebäude zu erhalten, wo die Decken zu niedrig sind und man dadurch dann auch nicht die Nutzung nachhaltig hinkriegt. Und um den ganzen Preisschild hinzumachen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da fehlen zum Teil auch noch wirklich repräsentative Massen, dass man da pauschal feststellen kann. Aber man kann ja halt grundsätzlich etwa sagen, dass 40% des CO2-Ausstoßes aus Immobilien kommt. Und wenn man jetzt einmal schon mal das Fundament und die Kerne enthält, dann kann man das mindestens halbieren. Und eine weitere Möglichkeit ist da aber auch auf alternative Baustoffe zurückzugreifen. Momentan sehr beliebt ist zum Beispiel Holz. Und gleichzeitig werden auch hier Erfahrungswerte gesammelt, indem man zum Beispiel den Brandschutz, das ist natürlich ein anderer, als wenn man Beton baut. Oder auch Holz ist ein, bewegt sich auch noch. Und muss man auch berücksichtigen. Und auch Holz hat auch zum Beispiel braucht eine andere Stellung von Stützen. Das heißt, auch hier muss ich dann zum Teil mehr Stützen in den Raum einbringen, die dann vielleicht auch wieder die Nutzung einschränken. Deshalb will ich jetzt nicht sagen, pauschal Holz ist der bessere Baustoff, aber es gibt auch Möglichkeiten des recycelten Betons, die aktuell zum ersten Mal eingesetzt werden. Und ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass wir da noch weitere Konzepte, Lösungen entwickelt werden, die zu einer CO2-Reduzierung langfristig führen werden.
Interessant ist ja, das habe ich sogar dem Nachhaltigkeitsbericht Ihres Unternehmens entnommen, dass man die Faustformel benutzt, dass bei dem Bau eines Gebäudes der Großteil der Emissionen im Lebenszyklus schon entstehen und das Gebäude 25 bis 50 Jahre quasi damit schon im Rucksack hat. Das bedeutet ja also, je langfristiger ein Haus steht, desto ökologischer wird es, weil im Betrieb fällt gar nicht mehr so viel CO2 an.
Genau so ist es. Also man muss immer auch auf die Herstellungsphase und auf die Betriebsphase differenzieren. Das kann man auch, finde ich, sehr plastisch am Auto zum Beispiel sehen. Die viel gepriesene E-Mobilität, die ist im Betrieb ja CO2-neutral, aber der Herstellungsprozess, glaube ich, wo das jetzt Fachmann ist, ist noch lange nicht CO2-neutral. Und genauso muss man bei Immobilien immer betrachten, geht es um die Herstellungsphase oder geht es um die Betriebsphase? Ziel ist natürlich übergeordnet, CO2-neutral zu sein. Und ein Gebäude, was bereits existiert und 25 Jahre hat natürlich eine ganz tolle CO2-Bilanz, weil es eben über die Zeit abgeschrieben wurde bereits. Wiederum muss man aber auch bedenken, dass durch moderne Technologie heute Gebäude zum Teil unheimlich energieeffizient gebaut werden. Es gibt schon erste Gebäude, die sind auch neutral. Die produzieren genauso viel Energie, wie sie verbrauchen. Und so muss man halt auch betrachten, ob ein 25 oder 50 Jahre altes Gebäude vielleicht im laufenden Betrieb so viel, aber laufende Ineffizienz im Energiebereich hat, dass dann sich wieder Neubau lohnt. Und das sind so Betrachtungsweisen und Analysen, die man unbedingt machen muss, bevor man sich für Neubau oder für eine Renovierung im Bestand entscheidet.
Das Spannende ist ja, dass eigentlich dieses Thema CO2-Bilanz des Immobiliensektors erst seit wenigen Jahren überhaupt in den Fokus gerückt ist. Wir haben schon in den 80er Jahren über die Automobilität gesprochen und gesagt, das ist CO2-mäßig gefährlich. Aber die Immobilien hat man ganz lange nicht beobachtet. Wann haben Sie denn zum ersten Mal eigentlich dieses Thema CO2-Bilanz von Immobilien geprüft?
Ja, also ich würde sagen, so Anfang der 2000er zog wirklich das Thema Nachhaltigkeit in die Immobilienbranche ein. Und es entstanden auch Zertifizierungssysteme wie LEED oder später ein DGNB, wo man Gebäude sozusagen raten kann, wie nachhaltig, wie energieeffizient und weitere Aspekte sind sie. Und und das war ist eine sehr positive Entwicklung. Die ist dann ehrlich gesagt etwas durch die Finanzkrise, durch die Lehman-Pleite damals ausgelöst, etwas in Stocken geraten. Und aber seitdem diese dann überwunden ist, wird es sukzessive besser. Und jetzt ist es natürlich ein absolutes gesamtgesellschaftliches Thema geworden. Und deshalb haben die letzten 3 Jahre Thema noch unheimlich vorangebracht. Aber insgesamt würde ich sagen, kann man schon sagen, über die letzten 20, 30 Jahre ist das Thema leider etwas langsam, aber hat immer mehr Bedeutung gewonnen.
Was ich ja ganz interessant finde, ist, wenn wir nochmal auf diese 25 bis 50 Jahre zurückgehen, muss ich eigentlich auch die Frage nach der Ästhetik, nach der zeitlosen Ästhetik eines Gebäudes viel intensiver stellen. Ja?
Das ist so. Also für mich ist, wenn mich jemand fragt, was ist gute Architektur, das ist was sozusagen zeitlos ist und was immer den Menschen zusagt. Und meine Mutter ist da auch immer sehr kritisch mit mir, weil sie sagt immer, die von Menschen geschaffenen Umwelt, das sind Immobilien. Und da geht genauso Umweltschutz, wie wir es sozusagen mit der Natur machen. Und deshalb finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch den ästhetischen Aspekt damit einbeziehen. Und auch mit Stadtplanung und anderen Kompetenzen immer intensiv daran arbeiten, dass auch ästhetische Lösungen rauskommen, die vielleicht für das Grundstück, aber auch da über die Grundstücksgrenzen hinaus, also im stadtplanerischen Bezug oder auch als Quartier funktionieren. Und da ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei dem Ästhetischen. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, da gibt es so tolle Lösung, auch wie man sozusagen eine Fassade in Bestand bearbeiten kann. Folierung, also ähnlich wie Taxis ja heutzutage nur noch foliert werden und man es aber kaum erkennt, kann man auch Fassaden folieren. Das heißt, du kannst die technisch einwandfreie Fassade, die vielleicht ästhetisch überhaupt nicht mehr ansprechen, ist durch Folierung, also mit relativ niedrigen Einsatz, ganz andere Erscheinungsbild herstellen. Und und Ästhetik ist natürlich, was ist eine gute Immobilie? Und da sagte mal ein väterlicher Freund zu mir, eine gute Immobilie ist eine genutzte Immobilie. Und damit eine Immobilie genutzt ist, braucht sie eben auch eine Ästhetik. Und da finde ich auch hochspannend, sozusagen intelligente Lösungen mit minimalem Ressourceneinsatz und maximalem Ergebnis zu entwickeln.
Wir haben ja vorhin schon kurz über Ihr Projekt in Hamburg gesprochen. Hier haben Sie ja sehr viel im Bestand gebaut. Da hat man ja auch eher unscheinbare Gebäude. Wenn ich zum Beispiel an das ehemalige Bucerius Kunstforum, wo jetzt das Modegeschäft Uniqlo drin ist, das hat man ja vorher kaum wahrgenommen. Und das ist natürlich auch durch den Umbau, sage ich mal, wieder ganz neu erstrahlt.
Ja, also das ist auch eine der Herausforderungen bei bauendem Bestand. Die Gebäude sind nicht digitalisiert, es gibt historische Pläne oftmals, aber gleichzeitig gibt es eine Immobilie, auch gerade wenn sie bald über 100 Jahre alt ist, durch mehrere Hände. Und der eine geht da bewusster und der andere unbewusster mit dem historischen Bestand um. Und in dem Fall, also oft ist es auch negative Überraschungen, dass man eine Verkleidung, eine Decke aufmacht und auf einmal sieht, huch, was ist denn da? Oh nein, da müssen wir ganz noch viel größer eingreifen, als wir geplant haben. Aber manchmal gibt es auch positive Fälle, dass man wirklich eine Decke abnimmt und auf einmal eine ganz tolle Deckenbild oder eine ganz tolle Zeichnung oder ein Klöpperhaus am Rödingsmarkt, da haben wir dann ganz tolle historische Fliesen gefunden. Und so ist es wirklich, also auch macht es da richtig, richtig Spaß, wenn man dann ein Schätzchen, was aber erstmal gar nicht mehr als Schätzchen wahrgenommen wurde, weil so viel verschlimmbessert wurde sozusagen an dem Gebäude, weil da immer wieder eine Wand vor die Wand gezogen wurde und dann mal ein Treppenhaus, was funktional ist, oder der Brandschutz erfüllt, aber weit nicht drauf geachtet wird, eingesetzt wird. Und wenn man dann da behutsam rangehen kann und das Wissen auskratzen kann und dann aber auch wirklich halt die Gebäude in Szene setzen. Zum Teil ist es auch gar nicht mehr, dass man nur historisiert davor geht, sondern gerade in dem Gebäude, von dem Sie sprechen, haben wir zum Beispiel eine Glastreppe eingesetzt. Und und damit wirkt der ganze Raum ganz anders, als wenn das sozusagen eine massive Treppe aus Holz oder Beton wäre. Und ja, und so macht es wirklich Spaß, Räume neu zu inszenieren. Und
wenn ich da mal reingrätschen darf, Hand aufs Herz, also ich kann mir vorstellen, das ist wunderschön, wenn man alte Fliesen findet, aber denkt man da nicht auch, oh Gott, jetzt kommt wieder der Denkmalschutz, dann wird es noch teurer?
Ja, also Denkmalschutz hier hat vielerlei Schichten. Auf der einen Seite, glaube ich, in der Gesamtgesellschaft ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Denkmalschutz haben, dass historische Sachen erhalten bleiben. Das finde ich auch persönlich toll, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft in der Lage sind, wirtschaftlich, aber auch organisatorisch sowas abzubilden. Und Denkmalschutz kann sogar auch Vorteile bringen für gewisse Strukturen. Also es gibt ja eine Sonderabschreibung oder andere steuerliche Vorteile, die damit einhergehen. Zum Teil ist es auch anstrengend, gesagt wird, oh, das ist ja eine tolle Fliese, die müssen wir jetzt hier aber ganz eben machen, die Fliese gibt's gar nicht mehr, die muss dann nachgebrannt werden. Und es gibt aber im Denkmalschutz ganz klar die Auflage, dass wenn es wirtschaftlich nicht mehr verhältnismäßig ist, dass der Denkmalschutz dann schwer umgesetzt wird. Aber das können Sie sich ja vorstellen, das ist im Alltag eine sehr intensive Diskussion, die man da hat. Und vor allem auch natürlich die Abstimmung. Man kann ja nicht dauernd den Denkmalschutz, Vertreter mit auf der Baustelle haben und sagen, wie machen wir das? Sondern man muss sie dann immer wieder Meilensteine setzen und sich dann abstimmen. Das ist natürlich im Bauablauf grundsätzlich erstmal herausfordernd. Aber persönlich bin ich der Überzeugung, dass diese Herausforderungen grundsätzlich den Aufwand wert sind, wenn man sie dann auch im Ergebnis sieht.
Stichwort Bauen im Bestand jetzt hier in Hamburg. Nach dem Altenwall kommt ja jetzt quasi auch die Verlängerung Sofitel. Auch da soll im Bestand gebaut werden. Was wird da erhalten? Was fällt weg?
Ja, in dem Fall ist es natürlich ganz klassisch die Stadtreparatur. Dieser Bereich des Alten Walls wurde weitestgehend kaputt gegangen und wurde dann nach dem Krieg aufgebaut, unter anderem auch von der Post, wie der heutigen Telekom. Und zum Teil sehr funktional und zum Teil aber auf Freiflächen gelassen, die halt gar nicht so planerisch nachvollziehbar sind. Und da wird jetzt sozusagen wirklich an den historischen Konzipierungsalten sich orientieren. Zum Teil Substanz, die eben nicht mehr verwertbar ist, abgerissen und wiederum aber Substanz, die wir so, wie sie steht und liegt, als sagen wir mal, zurückgebaut und als Betonkern weiter genutzt. Und so kommen wir da etwa so auf 50-50, was wir verarbeiten können und was wir abreißen müssen. Und daraus entsteht jetzt ein neues Quartier mit den aktuellen Anforderungen und Nachfrage sich orientierend Quartier mit gewerblicher Nutzung in Form von Einzelhandel, Büro, Hotel, aber auch Wohnen wird da möglich sein.
Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, glauben Sie insgesamt, dass wir also uns beim Bauen total umstellen müssen, dass wir kaum noch abreißen, dass wir anders bauen, dass wir alle Stoffe recyceln oder wohin geht da die Reise?
Ja, also das ist natürlich eine sehr gute Frage und wir alle nicht, aber ich halte meine Glaskugel nicht dabei. Aber ich glaube, die Zukunft wird auf jeden Fall das von Ihnen angesprochene Thema Kreislaufwirtschaft. Das wird wirklich ein Thema werden, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde. Das heißt, dass wir in der idealerweise Baumaterialien verwenden, die man zurückbauen kann, die man recyceln kann oder andersweitig wieder verwenden kann. Und wir neu nutzen die auch, aber jetzt ganz bewusst unter dem Aspekt sind, dass sie auch irgendwann mal ausgetauscht werden. Also auch in der Automobilindustrie wurden mal Schrauben nutzt, die giftig waren. Und dann hat man auch mal aber auch Schrauben umgestellt, die man auch leichter rausschrauben kann. Und so denke ich, wird es auch bei Immobilien sein, dass wir Materialien verwenden, die immer weiter verwendet werden können. Ich glaube aber auch, dass wir eben bei der Konzipierung von unseren Städten uns umdenken werden. Also früher hat man sehr in Stadtteilen und damit auch in Nutzung gedacht. Da gab es Wohnviertel und Bürostädte und Einzel-Shopping-Center, reine Shopping-Center. Und 2016 ist erstmal wissenschaftlich behandelt worden, das Thema der 15-Minuten-Stadt zum Beispiel. So, dass man ohne Auto zu Fuß alle Bedürfnisse des Alltags innerhalb von 15 Minuten abwickeln kann. Das heißt Schulen, Kindergarten, Einkaufen, Arbeiten etc. Und ich glaube, das ist was wir sozusagen in der Zukunft auf jeden Fall beachten müssen. Da glaube ich auch, dass wir durch die Digitalisierung, die es natürlich in allen Lebensbereichen erreicht, auch bei Immobilien viel erreichen können, dass wir den Bestand viel besser verstehen können. Und auch da wird es einschränkt, gleich gesagt, gibt es also Sachen wie BIM und so weiter, aber hier ist oft Aufwand und Nutzen noch nicht im Verhältnis. Und abschließend würde ich sagen, ganz viel Forschungsbedarf noch nötig. Und ich glaube fest daran, dass wir Innovationen haben, die wir heute noch nicht kennen, die wirklich Immobilien zu nicht nur CO2-neutralen Elementen machen, sondern sogar vielleicht zu welchen, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen und damit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft schaffen.
Ja, das ist ja ganz spannend, weil Sie von der 15-Minuten-Stadt sprechen. Sie sind ja sehr viel in Hamburg engagiert. Nun leidet ja unsere Innenstadt, München ja auch ein bisschen darunter, dass sie sehr stark auf Handel und Büro konzentriert ist und wenig Menschen dort leben. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt in der Innenstadt massiv Wohnungen bauen, oder?
Ja, also da sehe ich auch wirklich also eine Chance für. Man kann es natürlich nicht auf Teufel komm raus machen, aber wie zum Beispiel gerade bei Warenhäusern ist für mich zum Beispiel immer so ein schönes Beispiel. Die gingen, sagen wir, das Hochpunkt der Warenhäuser war in den 60er Jahren, die gingen zweifelhaft vom Untergeschoss bis zum sechsten Obergeschoss und jedem Atem wurde was anderes verkauft. Und dieses Konzept, glaube ich, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Einmal hat die Anzahl Warenhäuser unheimlich abgenommen, aber zum anderen ist im Einzelhandel vor allem das Erdgeschoss relevant. Vielleicht gerade noch Untergeschoss und erstes Obergeschoss. Aber da ist dann schon Schluss. Und je höher man geht, desto weniger Lärmemissionen gibt es vielleicht zum Beispiel von der Straße. Und umso mehr bietet sich auch vielleicht an, in den oberen Geschossen Wohnen anzubieten. Gleichzeitig kann es aber auch so sein, dass am Straßenzügel sozusagen, dass man die prominenten Eckgebäude eher gewerblich nutzt und dann die dazwischenliegenden Gebäude wohnwirtschaftlich macht. Also machen wir zum Beispiel jetzt bei dem vorhin angesprochenen alten Wallverlängerung, dass da wirklich dann der Mittelteil ist, der am wenigsten dem Lärm ausgesetzt ist, aber auch gleichzeitig Zugang zum Fleet hat, dass wir den der wohnwirtschaftlichen Nutzung widmen. Und ja, und so ist wirklich eine weitere Durchmischung unserer Städte, aber auch der Stadtteillagen ganz wichtig.
Weil Sie eben davon sprachen, dass Häuser irgendwann also auch sogar eine positive quasi Klimabilanz haben könnten. Sie haben sich ja vorgenommen, als Unternehmen bis 2045 im Gebäudebestand, den Gebäudebestand dekarbonisiert zu haben. Das sind nur über 20 Jahre. Ist das nicht fast ein bisschen unehrgeizig?
Ja, also es hört sich vielleicht an, so mit 20 Jahren, aber also es gibt ja verschiedenste Rahmenbedingungen, die natürlich hier auch mitspielen. Das eine sind natürlich technologische Lösungen, die zum Teil erst gefunden werden muss. Zum anderen sind aber auch das Gebäude zum Teil ja für 20 Jahre auch noch von Nutzern belegt sind, wo wir gar nicht so unmittelbar eingreifen können, wie wir vielleicht wünschen. Also das heißt, man muss auch mal schauen, dass in einem Gebäude gerade ein Mieterwechsel stattfindet und man Zugriff auf das Gebäude hat. Weil es bringt ja nichts, heute auf die Straße zu setzen, das ist ja auch nicht nachhaltig. Ich persönlich habe die Hoffnung, dass wir noch schneller sein können, aber sagen wir realistisch und in aktuellen Rahmenbedingungen ist das das Zeitfenster, das man für ein Gebäude oder für unser Portfolio, und da muss man auch bedenken, wir haben über 100 Immobilien im Bestand, die verteilt sich auf alle deutschen großen Städte plus Österreich und England. Und das ist einfach auch auditorisch ein Riesenaufwand, aber auch eben mit unseren Partnern, also mit den verschiedenen Baufirmen und Planungsbüros und Juristen und die Städte, auch eine große qualitative Aufgabe, die es da zu bewältigen gilt. Und da wird die Verständnis, dass sowas doch 2 Jahrzehnte dauern kann.
Welche Segmente sind denn am leichtesten quasi runterzubringen? Sind das Büros? Das ist ja, glaube ich, der größte Batzen mit 54% in Ihrem Portfolio. Sind das Hotels oder sind das Wohnungen, wo man die Ziele am ehesten erreichen kann?
Also wahrscheinlich praktisch ist es das Büro, weil es doch relativ...
Jeder an den Heizungen dreht.
Ganz genau. Es gibt ein relativ standardisiertes Verhaltungsmuster. Was beim Hotel ist, jeder Gast eines Hotels benutzt das Hotelzimmer ein bisschen anders. Und im Wohnbereich ist es halt noch individueller. Aber wir sind auch zum Beispiel im Datencenter-Bereich tätig. Und da finde ich zum Beispiel auch, da ist man zum Beispiel noch flexibler. Also wenn man ein Gebäude konzipiert, kann man nicht ganz kreativ oder ganz innovativ denken. Aber es geht eben auch viel aus dem Bestand heraus, indem man einfach den Betrieb optimiert, indem man das Messung oder Metering der Gebäude vornimmt und dann optimal den Betrieb gestalten kann. Und das, würde ich sagen, ist am besten umsetzbar jetzt kurzfristig im Bürobereich.
Letzte Frage, weil wir leider schon wieder zum Ende kommen müssen. Ein Zauberwort ist ja gerade ESG oder ESG, Environmental, Social and Governance. Ist das PR oder ist das wirklich inzwischen für die Finanzierung auch relevant, dass sie also nur, wenn diese Standards erfüllt sind, vernünftige Kredite bekommen?
Zweites, ganz klar Zweiteres. Also gar nicht nur auf die Kredite bezogen, sondern wir sprechen auch von Eigenkapitalseite. Also sozusagen, wenn wir wollen gar kein Geld mehr investieren in Gebäude, in Konzepte, wo es nicht ein ESG-Konzept gibt. Aber auch die Nutzer haben hier ganz klare Anforderungen, in solchen Gebäuden zu sitzen. Natürlich kann man das auch wieder nicht pauschalisieren, aber im Endeffekt, wenn ich damit sagen will, es gibt einen ganzen Blumenstrauß an sogenannten Stakeholdern, die in dieser Branche tätig sind, die alle dieses Ziel verfolgen. Und oft wird dann immer diese andere, ja, das kostet ja nur Geld und bringt keinen Nutzen, und der Überzeugung bin ich nicht, sondern ich glaube wirklich, dass es am Ende eine Win-Win-Situation, wie man in Neudeutsch so sagt, sein kann. Dass zum Beispiel durch niedrige Nebenkosten die Belastung für die Nutzer niedriger sind und das Gebäude insgesamt sich damit wirtschaftlicher betreiben lassen und dann eben im Ergebnis nachhaltiger.
Wir sind ja schon ein bisschen länger in der Branche. Kann man eigentlich sagen, dass wir gerade in so einer Phase der dynamischen Gebäudewende leben? Also es ist ja sehr, sehr dynamisch. Wir haben ganz lange ganz wenig gemacht und plötzlich prasselt ganz viel auf die Branche ein, oder?
Ja, also das ist ein guter Aspekt. Also die Branche, muss man ganz ehrlich sagen, hat eine gewisse Trägheit. Das liegt natürlich auch an dem Produkt an sich. Das ist einfach zum Beispiel von der ersten Idee bis zur Fertigstellung 5 Jahre dauert, um eine Immobilie zu errichten. Wie wir vorhin auch so ein bisschen historisch betrachtet haben, gab es auch lange einfach nur danach eine Nachfrage zu stillen. Aber jetzt ist es eben wirklich an dem Punkt, dass irgendwie nicht allein betrachtet wird, sondern im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und persönlich glaube ich, aber es ist nicht nur auf die Immobilienbranche bezogen, sondern auf viele unserer Wirtschaftszweige, dass die nächsten 10, 20 Jahre uns mehr verändern werden als Gesellschaft oder auch unseren Prozessen, wie wir Wertschöpfung betreiben, als die letzten 50 Jahre. Dazu, diese Herausforderung muss ich auch die Immobilienbranche stellen.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, liebe Dr. Spies. Wir werden diesen Wandel, diese Gebäudewende weiter begleiten. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.